Wir haben es gerade gesungen. In dieser einen Strophe von dem Lied: Reichtum, Ehre, Karriere, Einfluss, Macht und Geld. Die Sprachassistentin von Amazon hat mir auf dem Display einen Vorschlag gemacht. Das war noch vor Weihnachten. Da stand: Momentan machen viele Leute ihre Vorsätze für das neue Jahr. Also noch vor Weihnachten haben die meisten sich mit dem neuen Jahr schon beschäftigt, was sie alles besser machen wollen. Und ich habe mir das irgendwie abgewöhnt. Das meiste, also häufig, wenn ich das gemacht habe, dann habe ich diese Vorsätze nur innerhalb von wenigen Tagen gebrochen und es hat nicht wirklich viel gebracht. Und so ist es nicht verwunderlich, dass ein Artikel, den ich gefunden habe, von einer, sage ich mal, einem Antrieb für diese Vorsätze, die sich die Leute machen, spricht. Und wir haben, deswegen habe ich das Lied angesprochen, gerade davon gesungen: Wir wollen mehr, wir sind nie zufrieden, haben nie genug und es muss immer mehr werden. Und dieser Artikel beschreibt dann von der Anerkennung, die wir Menschen suchen. Und wir suchen diese Anerkennung nicht, wir suchen sie in unserem Umfeld. Wir wollen, dass die Menschen uns sehen. Wir wollen etwas Besonderes sein, etwas gelten, Bedeutung haben. Und das Problem ist, dieser Artikel oder die Lösung, die dieser Artikel vorschlägt, die lautet dann wie folgt: Suche deine Bedeutung nicht in dem, was die Menschen über dich denken, sondern suche sie in dir. Geh in dich. Wenn du dich erwischst dabei, etwas zu tun, was die Menschen anlocken oder anziehen soll, dann mach die Augen zu und schau in dich hinein. Gib dir selbst einen Wert. Und da, wir als Christen, wir nehmen die Bibel ernst, und wenn wir die Bibel ernst nehmen, jetzt muss ich kurz nochmal umschalten hier, genau, dann lesen wir da solche Dinge. Jetzt ist schon wieder zurückgesprungen, einen Moment. Reagiert ein bisschen spät. Dann lesen wir da solche Dinge. Ich habe zur Info viele Bibelstellen heute und die sind an der Leinwand. Ich sage die mit an, dass ihr mitlesen könnt, aber wir haben nicht die Zeit, jede Stelle aufzuschlagen. Und da steht dann sowas wie: Der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Und am Ende dieses Verses dann: Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben, es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen. Römer zitiert diesen Vers wieder: Sie sind alle abgewichen und taugen allesamt nichts. Und trotzdem fallen selbst wir Christen immer wieder darauf hinein, machen die Augen zu und denken an uns. Wir suchen Wert, suchen Anerkennung. Aber wir müssen verstehen, dass wir uns selbst keinen Wert geben können nach diesem Vers. Es ist leer in uns, es ist dunkel in uns. Und so sagt der Artikel, von dem ich zitiert habe, ganz treffend über diese Menschen: Sie hören in sich hinein, finden aber nichts. Es ist nichts vorhanden. Ja, soweit mal zu dem Thema Anerkennung. Und ich hoffe, ihr erinnert euch noch, wir haben vor kurzem Weihnachten gefeiert. Ich weiß, es ist schon eine Weile her. Aber wir erinnern uns, was wir da gefeiert haben. Denn so leer und so dunkel ist es in uns nur, wenn wir ohne Gott diese Rechnung machen. Und die frohe Botschaft ist: Gott ist da. Wir haben es an Weihnachten gefeiert, dass er kam auf diese Erde und hat sich klein gemacht für uns. Und er ist einen Leidensweg gegangen. Er kam in die Dunkelheit der Welt, aber auch in die Dunkelheit unserer Herzen. Und er, wie wir vom Klaus auch schon gehört haben, kam nicht in der Weihnachtszeit, wie wir sie kennen, wo die Familie zusammenkommt. Wir sitzen im Warmen, essen Kekse und trinken heißen Punsch. Sondern er kam in einer rauen Zeit auf die Welt, geprägt von Leid, Armut und Egoismus. Und ja, jetzt haben wir dieses Fest Weihnachten gefeiert und wir stehen kurz vor dem neuen Jahr. Und wir haben davon gesprochen, dass Gott uns seinen Sohn gesandt hat, dass er uns errettet hat dadurch. Und was ist jetzt daran so besonders? Was ist denn das Rettende, was Jesus getan hat? Und warum brauchen wir ihn? Was kann er uns geben, was wir nicht schon haben? Und da wollen wir heute anknüpfen. Und da knüpft auch der Prophet Jesaja an im Kapitel 53. Er knüpft in dieser dunklen Zeit an, wo Jesus auf die Welt kam, wo er geboren wurde, und beschreibt ein Stück weit das Leben von Jesus, aber auch insbesondere sein Leiden für uns am Kreuz. Und das wollen wir uns heute anschauen. Und er steigt hier ein mit einer rhetorischen Frage, 53 Vers 1, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er, verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. Und er beginnt hier mit dieser Frage, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Das war schon damals so. Schon damals war es so, dass wenige an Jesus geglaubt haben. Er war nicht so prominent von Anfang an. Wer wusste schon von ihm, außer jetzt den Hirten, den Weisen und dem Herodes? Wer wusste da von dem Kind? Er war auch nicht dieser gut aussehende, schlanke Mann mit langem braunen Haar, wie wir ihn aus Filmen oder Darstellungen kennen, sondern diese Verse zeigen uns hier, wie Jesus aufgewachsen ist, ähnlich einem Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Nicht dieser dicke, kräftige Stamm, der untere und obere Wurzel miteinander verbindet, sondern aus dürrem Erdreich, den man anschaut und sagt, aus dieser Pflanze kann nicht wirklich viel werden. Und so sagt der Nathanael auch in Johannes 1,46, was soll aus Nazareth Gutes kommen? Da hat keiner daran gedacht, dass dieser Mann ein Volk erretten sollte. Und Jesaja untermalt den Gedanken, indem er von diesem Bild der Pflanze in Vers 2 zurückgeht zur Realität. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Sein Anblick gefiel uns nicht. Keine Gestalt war da. Er war kein besonders schöner Mensch, kräftig, wie man sich vielleicht einen großen Krieger vorstellt, der ein Volk aus der Gefangenschaft führen kann mit Rüstung und Schwert. So war er nicht. Und er hatte keine Pracht, kein besonderes Ansehen, keine besondere gesellschaftliche Stellung, wie wir wissen, war der Josef Zimmerer. Ein einfacher Mann, hat sein Geld mit Handwerk verdient und er hat nicht viel gegolten. Für die meisten war er wahrscheinlich einfach nur ein uneheliches Kind. So stellt er ihn dar. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Und wir bekommen hier einen Einblick in das Aufwachsen Jesu, in seine gesellschaftliche Stellung, wie beliebt oder eher unbeliebt er gewesen war und seinen niedrigen Wert. Keiner hat sich wirklich darum bemüht, mit ihm Gemeinschaft zu haben, sie haben eher weggeschaut. Und in Vers 3 sehen wir dann, wie der Jesaja langsam von diesem Aufwachsen Jesu hinlenkt zu dem Kreuz. Also es ist jetzt ein relativ großer Sprung zeitlich drin. Und dann sagt er hier, verachtet war er von Menschen, verlassen. Schmerz und Leid hatten sein Leben geprägt. Und es war nicht nur wie eine Randfigur in der Gesellschaft, sondern es war so schlimm, dass man weggeschaut hat, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Und jetzt nochmal kurz zurück zu Weihnachten. Genauso ist es doch heute auch an Weihnachten. Da kommen Familien zusammen. Die Menschen freuen sich, wenn du fragst, was bedeutet Weihnachten für dich? Ja, das ist Liebe, das ist Familie, Zusammensein. Aber wenn Jesus, der Name Jesus fällt, dann verfinstern sich die Blicke. Die Menschen wollen damit nichts zu tun haben. Und sie verbergen ihr Angesicht und verdrängen ihn aus ihrem Leben. Und ja, vielleicht eine Eigenschaft Jesu oder eine Eigenschaft auch von Gottes Wort, weswegen das Ganze so ist, weil Jesus auch uns persönlich anspricht. Er spricht nicht so über die Allgemeinheit, ja, ihr seid alle Sünder, wir sind alle Sünder, so können wir uns umarmen und uns die Hand reichen, sondern er spricht dich an. Dich und mich, wir. Und das gefällt den Menschen nicht. Und hier sehen wir genau diese Eigenschaft auch wieder in dem Text, wo ja, wir von dieser prophetischen Erzählung kommen, wie Jesus aufgewachsen ist. Er war verachtet, ein Mann der Schmerzen. Und dann sagt er hier in Vers 3, und wir achteten ihn nicht. Und so haben wir vorhin gelesen, wie Jesus selbst über sich spricht in diesem prophetischen Wort von David. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen ihren Mund auf und schütteln den Kopf. Und ich finde es interessant, gerade in dem Kapitel, dass der Jesaja hier ja eigentlich in erster Linie zum Volk Israel spricht. Und auch mit wir ist das Volk Israel doch gemeint. Wir achteten ihn nicht. Er stellt sich aber hier mit zu denjenigen. Er stellt sich mit dazu, zu dem Volk und sagt, auch ich, wir haben ihn nicht geachtet. 700 Jahre bevor das alles geschieht, zählt er sich mit zu denen, die den Messias nicht erkannt haben. Und er macht sich mit zu einem, der Jesus verachtet, stellt sich auf die gleiche Stufe mit seinem Volk. Und wir sehen ein Stück weit in dem Kapitel, das werden wir noch öfter sehen, die Reue von Jesaja auch über diese Tatsache, dass das Volk Israel den Messias nicht erkannt hat. Wo es doch eigentlich, wo er die Schuld von diesem Volk tragen wollte. Und so kommen wir zu diesem zweiten Punkt. Wir haben gesehen, der Jesaja sagt, wir haben ihn gesehen, aber er hat uns nicht gefallen. Und wir achteten ihn nicht. Und dann sagt er in Vers 4, aber für wahr, er hat unsere Krankheit getragen. Es ist wahr. Wir haben es nicht bemerkt, nicht gesehen, nicht wahrgenommen, aber es ist wahr. Er hat unsere Krankheit getragen. Und in den Versen 4 und 5 sagt er das sinngemäß eigentlich zweimal, wenn ihr da mal schaut. Er hat unsere Krankheit getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen. In Vers 3 noch, wir achteten ihn nicht. Jetzt in Vers 4 wieder, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir hielten ihn für bestraft, wir haben es nicht wahrgenommen, aber er war um unserer Sünde willen durchbohrt. Wir waren ursprünglich auf der Seite der Ankläger. Auf der Seite denjenigen, die verspottet haben. Und in Vers 5 wird es fast klarer wie in jedem anderen Vers. Jesus musste leiden, weil es eine unvermeidliche Strafe für unsere Schuld war. Es war die Strafe, die über uns hätte kommen sollen. Und an diese Wunden, an diesen Wunden, an dem geschlagenen, durchbohrten, blutüberströmten Körper, da sehen wir die Auswirkung unserer Schuld ganz bildlich. Da sehen wir die Wirkung unserer Schuld, die Auswirkungen, was unsere Schuld, die er getragen hat, angerichtet hat. Und es gab auch einen Grund dafür, jetzt habe ich einen Punkt übersprungen, dass Jesus das getan hat, und auch den sehen wir hier im Vers 5. Wegen unserer Missetaten zerschlagen, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Das war, um auch mal mit dieser Frage abzuschließen, warum Jesus sterben musste, warum er so leiden musste, damit wir Frieden hätten. Das war nicht umsonst, und es hätte auch keinen anderen Weg gegeben. Ich höre diese Frage echt ziemlich oft. Warum hat Gott Jesus so leiden lassen? Warum hat er so geblutet? Es ist wegen unserer Schuld, stellvertretend für uns, damit wir Frieden hätten. Dieser Frieden bezieht sich auf Gott, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind. So haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, sagt Römer 5. Und es wäre unerreichbar gewesen. Gemeinschaft mit Gott war vorher nicht möglich. Und jetzt, durch das Blut und durch sein Leiden, ist es möglich geworden. Dadurch hat er diesen Frieden hergestellt, den wir alle so nötig haben. Und dann sagt er noch weiter in Vers 5, damit wir geheilt werden. Und dieses Wort geheilt, das drückt aus, dass wir krank waren vorher. Dass wir Heilung nötig haben. In Vers 4 haben wir gelesen, für wahr, er hat unsere Krankheit getragen. Unsere Krankheit. Wir waren so krank, dass wir Heilung nötig hatten, und er hat es bewirkt. Und die Krankheit ist diese ganze Dunkelheit in unserem Herzen, wo wir auch vorhin von diesem Artikel gelesen haben, wenn jemand in sich diesen Wert sucht, da ist nichts da. Es ist leer. Auch gesungen haben wir es in dem Lied. Und wir bleiben doch leer. Wir können streben, so viel wir wollen, aber wir bleiben leer. Nur einer kann erfüllen. Und das ist der, der unsere Krankheit getragen hat und uns geheilt hat. So haben wir im Galater 3, Vers 13, sehen wir, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. In einem Fluch waren wir, indem er selbst zum Fluch ein Fluch wurde, um unsertwillen, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und in Vers 6, aus unserem Text, Jesaja 53, Vers 6, da passiert es schon wieder. Da sagt er hier, wir gingen alle in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg. Und das ist im Prinzip fast wieder eine Wiederholung. Wir haben ihn gesehen, aber er gefiel uns nicht. Wir achteten ihn nicht, wir hielten ihn für von Gott geschlagen. Wir gingen alle in die Irre. Alle in die Irre, jeder wandte sich auf seinen Weg. Das ist so, das zieht sich so durch die ersten Verse hindurch, dass wir es nicht bemerkt haben, uns um uns gedreht haben. Und da, zu diesem Zeitpunkt, aber der Herr warf alle unsere Schuld auf ihn. Und da sehen wir ganz klar, finde ich, in Vers 6, diesen Zeitpunkt, wo das passiert ist. Wir gingen alle in die Irre, wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Jeder war mit sich selbst beschäftigt. Da war keiner, der an Gott gedacht hat. Und während wir weggesehen haben, während wir uns konzentriert haben auf uns selbst, während wir mit uns selbst beschäftigt waren, währenddessen hat Gott das Problem für uns erledigt. Wir waren fern von Gott. Niemand hat seine Stimme geglaubt. Vers 1. Das war aber der Zeitpunkt, wo Jesus sein Leben gegeben hat. Und dazu eine Parallelstelle. Aus Römer Kapitel 5, die Verse 6 bis 8 dürft ihr gern mitlesen. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten, für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht noch jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ihr Lieben, wir waren seine Feinde. Und doch war seine Liebe groß genug, dass er diesen Zeitpunkt gewählt hat, nicht erst gewartet hat, bis die ganze Welt ihm nachrennt und ihm nachfolgt, sondern er hat die ganze Welt erlöst, als sie ihn verstoßen hat. Und das war, finde ich, hier in Vers 6 ganz bezeichnet, der Zeitpunkt, wo Jesus starb für uns. Wir leben im Jetzt und wir lieben unseren Heiland, wir kennen ihn. Aber damals, als er gestorben ist, da war das noch anders. Da gingen wir alle in die Irre und jeder hatte seinen eigenen Weg. Ja, und in Vers 7, wenn wir weiter in diesem Text gehen, da sehen wir, wie bereitwillig Jesus leiden wollte, wie bereitwillig er das getan hat. Es war ja auch kein anderer Grund da. Es war ja kein Mensch da, der ihn motiviert hat zu diesem Werk, sondern er war alleine zu diesem Zeitpunkt und da stand ein Wille dahinter, ein sehr starker Wille. Und so sehen wir hier, dass er leiden wollte und Jesaja beschreibt es, er wurde misshandelt, aber beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. So hat der Jesus bereitwillig, freiwillig sein Leben gegeben. Und als er misshandelt und ihm Schmerzen zugefügt wurden, seinen Mund nicht aufgetan, sich nicht verteidigt. Und ich weiß nicht, ob ihr darüber auch ein paar Details kennt. Ich habe ein Buch gelesen, über die Fehler, die eigentlich die Juden damals, als sie Jesus gekreuzigt hatten, selber gemacht haben während dieser Nacht, die eigentlich selber gegen ihr eigenes Gesetz verstoßen hatten. Und da beschreibt er zum Beispiel, dass die Gerichtsverhandlung, die Jesus erfahren hat, gar nicht rechtsgültig gewesen wäre, weil sie nur zu bestimmten Zeiten stattfinden durfte. Trotzdem schwieg Jesus und entgegnete nichts. Die falschen Zeugen, die sich gegenseitig widersprochen haben, nichts hat zusammengepasst, sodass selbst der Pilatus keinen Fehler finden konnte an Jesus. Und durch reine Argumentation hätte er sich aus dieser Situation befreien und rechtfertigen können. Aber wir sehen, wie er reagiert hat. Und dazu lese ich Matthäus 26, 59 bis 62. Aber die obersten Priester und die Ältesten und der ganze Hohe Rat suchten ein falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten. Aber sie fanden keines. Und obgleich viele falsche Zeugen herzukamen, fanden sie doch keins. Zuletzt aber kamen zwei falsche Zeugen und sprachen, dieser hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes zerstören und in 3 Tagen aufbauen. Und der Hohe Priester stand auf und sprach zu ihm, antwortest du nichts? auf das, was diese gegen dich aussagen. Jesus aber schwieg. Oder Matthäus 27, 12 bis 14. Und als er von den obersten Priestern und Ältesten verklagt wurde, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, was diese gegen dich aussagen? Und er antwortete ihm auch nicht auf ein einziges Wort, so dass der Statthalter sich sehr verwunderte. Natürlich wunderte er sich. Es ist ja völlig ungewöhnlich, dass jemand, der so geplagt und so angeklagt wird, eigentlich den Tod vor sich hat, dass er einfach nichts sagt. Aber das war, weil er leiden wollte. Weil er diesen Weg gehen wollte. Und in Vers 11 aus unserem Text, da lesen wir Vers 11b: Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht der Gerechte viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Durch seine Erkenntnis, weil er ein Ziel hatte, er wusste genau, was zu tun war, was ihn erwarten würde, wusste er sogar. Er hat sogar selbst vorausgesagt, wie er sterben würde. Und obwohl er das wusste, hat er sich nicht mal verteidigt. Er wusste, dass es der einzige Weg war, um für uns Frieden mit Gott zu machen, wie wir in Vers 5 gelesen haben. Frieden mit Gott. Er wusste, dass es der einzige Weg war, uns zu heilen. Und deswegen hat er sein Leben freiwillig gegeben. Und da lesen wir in Philipper 2, Vers 8, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. So diese Erniedrigung haben wir gesehen an Weihnachten, wo er sich klein gemacht hat als Mensch, niedrig. Auch der Jesaja beschreibt, wie er in Niedrigkeit aufwächst, verstoßen und nicht beliebt. Und er hatte ein Ziel, gehorsam bis zum Tod am Kreuz, für dich und mich. Und jetzt kommen wir zu demjenigen Vers, wo all das auch passiert letztendlich, in Vers 8 aus unserem Text. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen, wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen, wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Da ist die Angst und die Hochmut, der Hochmut dieser Juden, die neidisch sind auf seine Stellung, auf das, was er tun kann, die falsche Zeugen suchen, ihn zu töten. Und da ist das Gericht, das falsche Gericht, durch das er verurteilt wurde ohne Grund. Ein Liederdichter schreibt: Du stirbst an satter Überheblichkeit, an tausend schalen Träumen einer selbstgerechten Welt. Du stirbst an stolzer Gottvergessenheit, an selbsterdachten Zielen, falschen Wegen ungezählt. Lukas 23, ab 45. Und die Sonne wurde verfinstert, und der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei, und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Hier sind wir in Vers 8 an dem Punkt, wo Jesus stirbt. Und in Lukas sehen wir, dass er nicht, dass nicht sein Leben von ihm genommen wurde, sondern er hat es gegeben. Er gab sein Leben freiwillig. Freiwillig für dich und mich, damit wir Frieden hätten. Und Jesaja unterbricht hier in dem Vers 8 mit den Worten: Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Es gibt keine Worte für das, was passiert ist. Das müssen wir hier auch rhetorisch deuten. Wer will beschreiben? Wer will ihn vergleichen? Und uns fehlen einfach die Worte, wenn wir das vor Augen haben, wie Jesus gequält und zerschlagen kurz vor seinem Tod unsere Sünde trägt. Und deswegen schreibt auch der Jesaja, wenn ihr eine Seite vorblättert, in 52, 14 bis 15: Gleich wie sich viele über dich entsetzten, so sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als irgendeines Mannes, und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Genauso wird er viele Heidenvölker in Erstaunen versetzen. Und Könige werden vor ihm den Mund schließen, denn was sie ihnen nie erzählt worden war, das werden sie sehen. Und was sie nie gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Da ist etwas, und wir müssen verstehen, die Heidenvölker sind wir, was uns in Erstaunen versetzt. Gott versetzt uns in Erstaunen, weil es unfassbar ist, was er hier tut. Weil es keine Beschreibung gibt, die dem gerecht wird. Und wenn wir rausschauen in die Welt, wie die Religionen alle gestrickt sind, es ist alles gleich und menschlich. Du willst zu Gott kommen oder ihn vielleicht nur beschwichtigen, dann musst du eben aus einem schlauen Buch lesen, was alles der Reihe nach zu tun ist, um zu Gott zu kommen. Was du alles einhalten musst, und vielleicht erwirtschaftest du dir dann nach dem Tod eine etwas bessere Position bei Gott, vielleicht weniger im Fegefeuer, oder du kommst als Brahmane wieder auf die Welt und hast Geld und Ansehen, aber nicht so bei unserem Gott. Daniel hat letzte Woche so ein schönes Beispiel benutzt, wo die Menschen alle um einen Berg herumstehen und oben ist Gott und alle versuchen dahin zu kommen. Aber Gott hat einen anderen Weg gewählt. Er hat einen anderen Plan gehabt. Und so sagt er in Kapitel 55, Jesaja 55, Vers 8, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege, spricht der Herr. Er hat einen ganz anderen Plan, überhaupt nicht logisch nachvollziehbar für uns, so hätten wir nie gedacht. Und er wählt diesen Weg mit seinem Sohn Jesus Christus und macht Frieden mit uns, ohne Auswege, ohne Umwege, ohne Kompromisse. Gott wollte diesen Weg gehen. Er wollte zu uns herunterkommen als Mensch. Nicht wir zu ihm hoch, er zu uns runter, damit wir Frieden hätten und geheilt werden. Und so sagt er in Vers 10 aus unserem Text: Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen, er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Und Gott geht hier kein Risiko ein, macht keinen Umweg, sondern er setzt auf den einen, in dessen Hand dieses Werk gelingen kann, seinen Sohn Jesus Christus. So sieht der Plan aus. Das ist, wie Gott Frieden macht. Und es gibt nur diesen Weg. Nur Jesus hatte die Macht und die Möglichkeit, mit uns Frieden mit Gott für uns zu machen. Nur er konnte bezahlen, weil zum Beispiel Vers 9, er kein Unrecht getan hatte. Er war sündlos. Und so hat Gott als Zeichen ihn bei einem Reichen begraben lassen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen. Sie wollten ihn bei Gottlosen begraben, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Er war vollkommen, ohne Sünde, und wurde für uns dann zur Sünde gemacht. Ja, und so hat Jesaja hier unten in Vers 12, dem letzten Vers aus diesem Kapitel, nochmal zusammengefasst, was er getan hat. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben, sagt Gott. Und er wird starke zum Raub erhalten dafür, Punkt 1, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat. 2, sich unter die Übeltäter zählen ließ, obwohl er keine war. 3, die Sünde vieler getragen hat. Und 4, für die Übeltäter gebetet hat. Jesus hat uns, die wir an ihn glauben, als Lohn bekommen, mehr oder weniger, kann man so sagen, aus diesem Text heraus. Wir gehören Jesus. Wenn du an ihn glaubst, gehörst du ihm. Er hat sich als Übeltäter zählen lassen und deine und meine Sünde getragen. Deswegen hat Gott ihm uns als Lohn gegeben. Und Johannes 17, Vers 24 und 26 drückt es so aus: Vater, da betet Jesus zu dem Vater im Himmel, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Und später: Ich habe ihnen deinen Namen verkündet und ich werde ihn verkünden, damit deine Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich diesen Text so anschaue, dann das ist wie ein Bild, ist es mir vor Augen. Wie ein Bild, der zerschlagene Körper Jesu und meine Schuld, die seine Wunden sind. Ich kann meine Schuld an ihm sehen. Und ich kann seine Liebe nicht fassen, die er zu mir hat. Und für uns Christen ist es nichts nützlicher, als wenn wir in der Erkenntnis dieser Liebe wachsen, die alle Erkenntnis übersteigt, wie in Epheser, oder habe ich nicht hier, wie in Epheser 3, Vers 19, und die Liebe des Christus zu erkennen, dafür betet Paulus, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Diese Liebe lässt uns wachsen im Glauben, wenn wir sie Stück für Stück erkennen, und niemals werden wir sie ganz erkennen, sagt dieser Vers, die alle Erkenntnis übersteigt. Da gibt es immer was zu entdecken an dieser Liebe Jesu. Und das, was uns hier die Welt als Liebe verkauft, ist ein schlechter Witz. Es ist wirklich ein schlechter Witz im Gegensatz zu dem, wie Gott liebt, die Anerkennung. Ihr erinnert euch an den Artikel, über den wir vorhin gesprochen haben, die er dir gibt durch seinen Tod am Kreuz. Die ist so viel größer wie alles, was die Welt dir geben kann. Die ist so viel größer wie alles, was du in dir selbst finden kannst. Wir brauchen uns nicht selbst einen Wert zu suchen. Gott hat uns einen Wert gegeben. Und wir sehen das an diesem hohen, unfassbar hohen Preis, den er für uns bezahlt hat. Den wollte ich auflegen. 1. Petrus 1, Vers 18 und 19. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen, unbefleckten Lammes. Das ist der Preis, den Gott für dich bezahlt hat. Und ich möchte, dass wir diese unfassbar große Liebe, die Gott zu uns hat, heute vor Augen haben. Es gibt keine Ziele, keine Träume in deinem Leben oder Menschen, Religionen oder Vorsätze, die dir so einen Wert geben können, wenn du sie erreichst, wie Jesus es getan hat. Da bringt es auch nichts, wenn wir die Augen schließen und in uns suchen, sondern da müssen wir, wie heute, wenn wir so diesen Text lesen, die Augen aufmachen und schauen auf den gekreuzigten und gequälten Jesus Christus, Während wir ihn noch verachtet haben, wenn wir noch rebelliert haben, hat Gott alle deine Schuld und meine Schuld auf ihn geladen. Und Jesaja ist bestürzt über diese Tatsache, dass sein Volk den Messias erst nicht erkennen wird. Und deswegen schreibt er auch dieses Kapitel so wehleidig, schon fast ein bisschen überrascht darüber, dass es doch wahr ist. Er hat unsere Krankheit getragen, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann muss ich heute fragen, worauf wartest du noch? Wie lange willst du dein Leben an diese Welt verschwenden, die dir keinen Wert geben kann und aus dir selber schöpfen, wo nichts ist? Die Bibel ruft selber. Zwei Kapitel später, 55, Vers 2. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist? Und euren Arbeitslohn für das, was nichts sättigt? Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Und Vers 1, wohlan ihr Durstigen, alle kommt her zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt her und kauft. Kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld umsonst Wein und Milch. Ich hoffe, dass auch, wenn wir Jesus kennen, wir als Christen diese Liebe heute gesehen haben an seinem Körper, wo deine Schuld sichtbar wird und meine. Und wie er sie hinweggenommen hat, weggetragen hat. Und deswegen schließe ich einfach mit einem Vers. Mit einem Vers aus Hesekiel Kapitel 16, da beschreibt der Prophet, wie das Volk Israel Jesus verstoßen hat, immer und immer wieder. Und aus der Sicht Gottes wird hier geschrieben und dann sagt Gott am Ende dieses Kapitel 16 ab 62, ich habe das auch hier, aber ich will meinen Bund mit dir aufrichten und du sollst erkennen, dass ich der Herr bin. Damit du daran denkst und dich schämst, an deine Schuld, wenn wir unsere Schuld sehen, uns schämen und vor Scham den Mund nicht mehr auftust, wenn ich dir alles vergeben werde, was du getan hast, sagt Gott, der Herr. Es ist einfach so vergeben, ihr Lieben. Und vielleicht habe ich vieles nicht verstanden, was dieser Prophet hier noch so sagt und was der Text noch so beinhaltet. Aber ich will, dass wir eins nie wieder vergessen. Es gibt keinen, der für dich so viel investiert hat. Es gibt keinen, der sich so verschwendet hat. Und es gibt keinen, der dich liebt wie Jesus. Amen. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus Christus, wir stehen staunend vor dir. Wie du es durch dein Wort schon gesagt hast, Herr, Heidenvölker wirst du in Erstaunen versetzen und Könige werden den Mund verschließen. Und so staunen wir, Herr, vor deinem Kreuz, wie du geschlagen wurdest und deinen Mund nicht aufgetan hast, wie du freiwillig diesen Leidensweg für uns gegangen bist, Herr, dich klein gemacht hast, als Außenseiter, wenig besondere Person gelebt hast, Herr, um gehorsam zu sein bis zum Tod. Herr, und wir finden keine Worte, aber wir wissen eins, Herr, dass deine Liebe so groß zu uns war, dass du das tun konntest. Und ich möchte dich bitten, dass jeder, der heute auch hier ist, diese Liebe ins Herz geschrieben bekommt, Herr, und es nicht mehr loslässt. Niemand liebt uns so wie du und niemand kann uns einen höheren Wert geben als den du uns gegeben hast, Herr. Lass uns das ins neue Jahr mitnehmen, Herr. Lass uns Vorsätze machen mit dir, wo es viel bessere Erfolgschancen gibt, Herr. Und wo wir einfach näher zu dir finden. Und ich bitte dich, Herr, für jeden, der dich noch nicht kennt, dass du ihm heute darstellst, Herr, dass deine Liebe zu ihm so groß ist, zu denjenigen, Herr, und dass sie nicht mehr Nein sagen können, weil die Welt nichts gibt, Herr, und weil wir selbst leer sind. Du, Herr, warst der Einzige, der Frieden machen konnte mit Gott. Und wir loben und preisen dich dafür, dass du das getan hast, Herr, dass wir frei sein dürfen von unserer Schuld und Sünde, frei Zugang zu dir zu haben, Herr, und mit dir zu gehen. Amen.